Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Tag ins weite Rund. Es ist wieder Montag und Zeit für eine neue Folge von Anpfiff 15:30. Seit diesem Wochenende sollte auch das letzte Fußballerherz glücklich sein. Spieltag 2 in der Bundesliga und Premier League und auch endlich Ligastart in Italien und Spanien. Buongiorno Sören, buenas tardes Fabi, come va, como estas?
Da kann ich nur sagen, moin zusammen. Ich freue mich, dass wir uns wieder zusammengeschaltet haben.
Servus und ein Konnichiwa, die japanische Liga spielt bestimmt auch.
Sehr gut gekontert. Grüß euch. Guten Abend, Jungs. Ja, wie habt ihr denn das Fußballwochenende so weit aufgeteilt? Überall mit dem Auge ein bisschen draufgeschielt oder irgendwo Prioritäten gesetzt?
Ja, also, komm, hau raus, deine Prioritäten.
Meine Prioritäten? Gehen,
irgendwo am Meer spazieren.
Nein, ich muss ein
Eisbild posten.
Ehrlicherweise muss ich zugeben, es hat... Die erste Halbzeit habe ich verpasst am Samstag, denn wir mussten noch einen Grill kaufen. Das war alles andere als einfach, deshalb bin ich verspätet in die Konferenz gestartet, aber natürlich auch top informiert. Also von mir aus können wir jetzt richtig starten.
Da sieht man, wo die Prioritäten gesetzt werden beim Foodbloggen, Fabi.
Absolut. Jetzt kommen auch noch die Grillbilder dazu.
Boah. Ja. Ja, der Instagram-Kanal wird auf jeden Fall reichlich Bilder sehen. Ja, absolut. Jungs, lasst uns doch am besten sofort mal durchstarten. Wir haben heute einiges auf dem Programm. Ich habe das angesprochen, die internationalen Ligen sind jetzt mehr oder weniger alle am Laufen. Und ab dieser Folge werden wir jede Woche immer mal so mit dem einen oder anderen Auge mal Richtung Italien, Spanien und England schielen. International kompakt. Suchen uns da immer ein, zwei Spiele raus oder wo es gerade Grund gibt, drüber zu sprechen, dass ihr da auch einen kleinen Überblick habt. Und jetzt würde ich aber erstmal vorschlagen, bevor wir das machen, fangen wir erstmal mit dem Freitagabendspiel im Breisgau an. Der SC Freiburg hatte Borussia Dortmund zu Gast. Und am Ende steht ein 3:1 Auswärtssieg für Borussia Dortmund. Die Borussia lange Zeit wirklich mit argen Problemen. Der SC Freiburg auch in Führung gegangen, ein super Spiel abgeliefert. Und dann kam eine ziemlich tragische Szene. Marc Flecken ließ einen Ball durchrutschen. Und das war dann wirklich, man hält es ja oft nicht für möglich, einer dieser Momente, die ein Spiel dann komplett in die andere Richtung kippen lassen.
Ja, jetzt überlasse ich Fabi mal die ersten Worte.
Gut. Wollen wir das dann jetzt die ganze Folge so machen, dass du mich sozusagen nach meiner Meinung abwatschen kannst? Oder ich mache das ja eigentlich immer ganz gern, dass du erst du reden darfst. Und dann,
Er hat aus den letzten Folgen wahrscheinlich gelernt, Fabi.
Okay, gut. Dann bin ich immer der Erste sozusagen. Boah, was ein Spiel. Besser kann ein Bundesliga-Wochenende eigentlich gar nicht losgehen. Ich habe eine ziemlich gute Freiburger Mannschaft gesehen, die eigentlich genau das abgeliefert hat, wie man das eigentlich auch in der Vergangenheit zu Hause gegen die Dortmunder schon gesehen hat. Ja, und dann kam sozusagen der Game Changer. Und das sah natürlich... Ja, wie formulieren wir das? Sehr, sehr unglücklich aus, glaube ich, die Abwehraktion von Flecken. Und meines Erachtens war das dann letztendlich auch definitiv der Auslöser dafür, dass die Dortmunder dann auch ein Stück weit besser ins Spiel kamen, ein bisschen besser kombinieren konnten. Auch das zweite Tor von Moukoko war ein klassisches Tor. Ich glaube, da gibt er mir beide recht mit ein bisschen mehr... wie sagt man da, ein bisschen aufmerksamer, kann man den Ball auch irgendwie, kann man den auch irgendwie verteidigen. Gut, dann steht es 2:1, dann war für mich aber eigentlich auch die Messe gelesen, wenn dann die Dortmunder in ihrem Flow waren, machen dann noch das 3:1 und dann hat sich Freiburg, glaube ich, summa summarum, glaube ich, ein bisschen auch vom Ergebnis her zumindest unter Wert verkauft, weil die Leistung bis zum 1:1 Ausgleichstreffer eigentlich wirklich gut war.
Ja, du hast gerade auch schon angesprochen, die Freiburger die letzten Heimspiele gegen Borussia Dortmund eigentlich immer ziemlich erfolgreich geschaltet. Die letzten 3 Spiele, 2 Siege, ein Unentschieden. Dortmund sich da die letzten Jahre immer sehr schwer getan und auch jetzt von Spielbeginn an ziemliche Probleme gehabt. Ähnlich zu vergleichen fand ich so wie letzte Woche die zweite Halbzeit gegen Leverkusen. Also phasenweise schon ganz schön am Schwimmen, gerade nach der Führung durch den schönen Kopfballtreffer von Gregoritsch. Auch nochmal 2 gute Chancen aufs 2:0 zu stellen. Und ja, wenn da das 2:0 fällt wirklich, dann will ich den BVB mal sehen, wie er da in der zweiten Halbzeit überhaupt erstmal zurückkommt. Aber nach dem 1:1 ins Ausgleich Ja, dann wirklich nochmal die Wende. Das war ja die 77. der Ausgleich. Ja, und dann bis zum Schluss noch auf 3:1. Jetzt steht der BVB natürlich als glücklicher Sieger da. Und ja, so ein Spiel muss man dann auch erstmal drehen in der Art und Weise. So.
Ja, spricht für die Qualität von Edin Terzic, würde ich sagen. Sieg eingewechselt mit Moukoko, Bino Gittens, Marius Wolf. Ja, also es war wirklich sehr, sehr gute Aufholjagd, aber Fabi hat es richtig gesagt, ich glaube, dieses 1:1, der Fehler von Flecken, ja, hat das Spiel gedreht. Ich gehe davon aus, wenn dieser Fehler nicht passiert wäre, wäre Freiburg auch nicht mehr so ja, auseinandergefallen, sage ich jetzt mal, weil sie schon wieder dann auch viele Räume zugelassen haben. Dortmund konnte dann wirklich das Spiel aufziehen. Also war das 1:1 natürlich dann auch ausschlaggebend.
Ja, zwischenzeitlich noch ein schöner Grifo-Freischuss, den Georg Kobel da noch rausholt. Ja, und beim BVB vielleicht noch Anthony Modest nach dem Wechsel sofort in der Startformation. Hatte noch nicht so die Bindung zum Spiel. Zwei Abschlüsse, die jetzt nicht wirklich gefährlich waren. Ist aber, glaube ich, auch verständlich nach ein oder zwei Trainingseinheiten, die es da ja dann waren, oder drei, aber direkt reingeworfen worden. Und ja, Niklas Süle, Karim Adeyemi noch nicht mal im Kader gewesen, beide noch verletzt. Und momentan so Mats Hummels da mehr oder weniger der Gewinner der Vorbereitung und Profiteur davon. Ne? Da hat ja so am Anfang der Saison auch keiner wirklich mitgerechnet. Oder zu da eher die Favoritenrolle Mats Hummels zugeschoben, Fabi, im Kampf mit Niklas Süle.
Im Vorfeld der Saison?
Ja.
Nein, auf keinen Fall. Nicht, ne? Das hat man ja auch im Pokal gesehen. Ich glaube, der Plan war ja letztendlich mit Schlotterbeck und Süle die Saison zu gehen. Trotz alledem war es so, dass man ja Mats Hummels, glaube ich, selten so fit in der Sommerpause gesehen hat, wie jetzt eben in dieser. Und ja, manchmal fügt sich das dann für den einen oder anderen Spieler natürlich zum Nachteil des anderen. Niki Süle verletzt. Trotzdem, ich glaube, Mats Hummels definitiv auch wiederum ein richtig solides Spiel abgeliefert in der Innenverteidigung. Und von daher wird es jetzt natürlich ein Dreikampf werden, wo man sehen wird, wie Edin Terzic letztendlich auch aufstellen wird in Zukunft. Und ich gehe spätestens davon aus, wenn die internationalen Spiele losgehen, sprich Champions League, dass es dann durchaus eine Rotation geben wird, ohne wirklich Qualitätsverluste in der Innenverteidigung.
Ja, wenn da keine weiteren Verletzungen zwischenkommen. Und Nico Schlotterbeck auch jetzt am Freitag wieder ein richtig klasse Spiel abgeliefert. Von der Einstellung her, von der Körpersprache her, ist, glaube ich, genau das, was dem BVB da wirklich letztes Jahr auch zum Teil gefehlt hat. Beste Szene spricht, glaube ich, auch dafür, wo er sich da war, glaube ich, die Schulter, die er sich da zwischenzeitlich mal kurz ausgekugelt hatte, die sie ihm dann mal eben wieder einrenken und dann sofort wieder zurück auf den Platz. Macht auch nicht mal eben jeder, ne?
Ich glaube halt allgemein, glaube ich, jetzt für den BVB Pokalrunde gut gegen den Drittligisten, da musst du weiterkommen. Klar, da wurde das Ergebnis, glaube ich, auch ein bisschen gehypt. Dann ja, der Sieg gegen Leverkusen. In 4 Wochen interessiert es niemanden mehr, wie man letztendlich auch die 3 Punkte eingefahren hat. Ein ganz schwieriges Auswärtsspiel in Freiburg gewonnen, wo es richtig unangenehm ist, eigentlich für alle Mannschaften, die dorthin fahren. Und ich glaube, dass du jetzt gerade im Moment dabei bist, vielleicht auch so ein gewisses ja, Momentum aufzubauen, um relativ stabil zu wirken. Klar, wird sich die nächsten Wochen zeigen. Das Einzige, was mir aus Fußballfan-Sicht, glaube ich, bei den Dortmundern wirklich auffällt, ich hätte jetzt fast gesagt Sorgen bereitet, aber ich glaube, die Außenverteidigerpositionen sind von der Qualität her eben ja, ein bisschen abfallend zum Rest des Teams. Du hast eine starke Innenverteidigung, du hast ein relativ starkes Zentrum, nach vorne geht immer was beim BVB, aber die Außenverteidigerpositionen sind, glaube ich, so ein bisschen die Schwachstellen in der Mannschaft, wo sich einfach zeigen wird, inwiefern von der Konstanz und Qualität her letztendlich die Dortmunder dann das dann auf Dauer kompensieren können.
Ja, Sören, Fabi hat es gerade angesprochen, die Außenverteidigerposition, da war ja am Anfang der Saison noch während der Transferphase oder auch jetzt immer noch laufen, war ja immer der Name Rafael Guerreiro im Spiel. Den wird man jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell abgeben, nachdem der David-Raum-Transfer ja geplatzt ist.
Ja, richtig. Ich glaube, die beiden Namen haben zusammen oder hingen zusammen. Wäre Guerreiro jetzt noch weggegangen, dann wäre Raum vielleicht, weiß man ja auch nicht, aber ich glaube, ja, das Thema hat sich erledigt. Linksverteidiger haben sie im Griff, finde ich, schon einen guten. Und rechts sind normalerweise Thomas Meunier, ist, glaube ich, jetzt auch unglaublich erfahren mit Paris, das ist ein belgischer Nationalspieler. Bayern Dortmund kann ja nicht so an seine Qualitäten anknüpfen, aber ich glaube schon, dass das jetzt auch mit mehr Spielen vielleicht besser wird. Und dahinter haben sie mit Marius Wolf, klar, ist ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, aber kann eben für diese Momente sorgen, wie jetzt gegen Freiburg. Also damit, glaube ich, kommen sie ganz, ganz ordentlich durch die Saison.
Ja, ja. Edin Terzic jetzt 9 Spiele am Stück, 9 siegreiche Spiele mit dem BVB. Rekord somit für ihn. Vorher war es Jürgen Klopp mit 8 Spielen. Läuft. Und jetzt am Wochenende kommt Werder Bremen ins Westfalenstadion. Da könnte es dann die nächsten 3 Punkte für die Schwarz-Gelben geben. Lasst uns doch mal direkt mit dem Samstag weitermachen. Der Samstag hatte einige Unentschieden auf dem Programm. Lasst uns doch mit dem Unentschieden in Leipzig anfangen. RB Leipzig, jetzt 2. Spiel, 2. Unentschieden, Fabi Sören. Auch ein Spiel, was unterm Strich, gerade nach dem Platzverweis zur Halbzeit, dann doch noch glücklich geschaltet werden konnte mit dem Unentschieden, oder hinterher ein bisschen ärgerlich, dass man sich noch das Unentschieden gefangen hat?
Ja, ich glaube, in vielerlei Hinsicht ein weiterer ärgerlicher Punktverlust, glaube ich, für die Leipziger, weil natürlich auch die rote Karte, ihr wisst letztendlich, was ich darauf antworten würde im Zweifel, wenn die Frage auftaucht, war es eine rote Karte oder nicht. Trotz alledem seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Allerdings das Schöne ist, wenn man anscheinend aus England zurück in die Bundesliga bekommt man noch automatisch ein kleines Geschenk mit. Ich spreche von Timo Werner, denke ich schon, extrem glücklich. Torwartfehler, ich weiß auch nicht letztendlich, was da der Plan war. Da müsste Sören gleich aus Torwartsicht nochmal sagen, was Schwebe davor hatte. Und dann schien eigentlich alles wirklich in die Richtung der Leipziger zu gehen. Spielanlage, Ballkontrolle, auch, finde ich, wenn man den Leipzigern zuschaut, das ist eine wirklich richtig, richtig gute Mannschaft, vor allem auch im Ballbesitz oder im Umschaltspiel. Ja, und am Ende des Tages ist es dann schon sehr ärgerlich aus Leipziger Sicht, dass man da keine 3 Punkte eingefahren hat, trotz Unterzahl, weil ich glaube auch nachdem die rote Karte von Szoboszlai letztendlich passiert ist, waren die Leipziger trotzdem noch die bessere Mannschaft.
Ich fand die letzten 20 Minuten war Köln schon besser. Ich glaube, da hat man schon gesehen, dass Leipzig viel Kraft auf den Platz gelassen hat. Da haben sie ja eher das 2-2 verteidigt, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Muss ja, glaube ich, auch sagen, dass, klar, Leipzig war nun zu 10 dann ab der zweiten Halbzeit, aber dass Köln auch ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht hat. Von daher würde ich jetzt sagen, dass das auch ein verdientes Unentschieden war.
Die Leipziger sind ja schon früh in Führung gegangen durch den schönen Schlenzer von Olmo, wo er dann nachträglich das Handspiel gegeben wurde von David Raum. Ja, Fabio hat es angesprochen, das Tor von Timo Werner, wo er einfach mal abzieht, Torwahrscheinlichkeit 2,31%. Ja, zeigt, glaube ich, auch das Glück, was er bei dem Schuss hatte. Aber Schwäbe, der den Ball ein bisschen, ich weiß nicht, der rutscht ja wirklich, tippt ja nicht wirklich gefährlich vorher nochmal auf.
Nee, ich glaube, der geht vollkommen falsch einfach zum Ball. Also ich weiß nicht, was er da machen wollte. Ich glaube, er wollte mit dem ganzen Körper über den Ball und den einfach unter sich begraben. Aber das sieht schon sehr bescheiden aus.
Dann gab er den einen oder anderen Torwartfehler jetzt am Wochenende. Ja, dann die Kölner, wie wir sie kennen, schnell zielstrebig nach vorne, schönen Konter gesetzt, nachdem Leipzig da schon die Chance hatte zum nächsten Tor. Vereilte Schwäbe da das 2-0 und Dietz, wie schon letztes Wochenende, auch in Topform, macht vorne den Ausgleich. Und zu der roten Karte, Fabi, nochmal, du als, jetzt mal ganz ehrlich, du weißt, wie schnell es geht, wenn allein der Gegenspieler ein bisschen größer ist. Er will ja wirklich sich einfach nur die Arme hochheben, es ist ja kein Ausholen, nach hinten schlagen, es ist einfach nur unglücklich, dass keins war es, glaube ich, in dem Moment. Der macht da auch schon ziemlich viel draus, oder? Jetzt mal ganz ehrlich.
Also definitiv, ich finde das sowieso, also jetzt nicht nur in der Bundesliga, sondern es geht ja mittlerweile auch tief weit runter in die Amateurligen oder auch international. Sobald so eine Situation nur ansatzweise passiert, der Gegenspieler macht da schon ziemlich viel draus. Ich bin eigentlich auch ein Fan. Ich sag's ehrlicherweise jetzt vielleicht an der Stelle einfach auch mal so, wie ich es interpretiere, wenn ich beispielsweise auch jetzt bei der Frauen-EM, soll jetzt kein Maßstab sein, aber da passieren auch Fouls. Aber da werden keine 3 Drehungen gemacht. Das ist jetzt keine Werbung für den Frauenfußball, versteht mich nicht falsch, aber trotz alledem im Männerfußball, vor allem im bezahlten Männerfußball, ist das Guten eigentlich viel zu viel. Und normalerweise aus meiner Sicht, aus Fansicht, ich würde eher gelb für Schauspiel geben. Szoboszlai natürlich auch die gelbe Karte, weil der Arm da oben einfach nichts zu suchen hat. Aber es ist de facto keine rote Karte, weil er maximal schiebt, anstatt schlägt oder ausholt. Und von daher wird er einfach viel zu schnell rot gezückt. Und das ist ärgerlich, finde ich, oder?
Ich habe jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, Sören, ob in der Aktion Szoboszlai hatte sich ja aufgeregt, weil er da, weil keins ihm ja wirklich das Trikot da ausziehen wollte. Ich weiß gar nicht, ob er da im Nachhinein oder auch gleichzeitig noch die gelbe Karte noch mitbekommen hatte. Das weiß ich jetzt gar nicht. Oder ob sofort.
Nein.
Hat er nicht bekommen.
Nein.
Ja, okay, gut. Natürlich umso ärgerlicher. Ja, zweite Halbzeit, Nkunku mal wieder, noch wurde schön bedient durch Schnittstellenpass von Dani Olmo. Ja, und der Ausgleich der Kölner, ja, nach einer Ecke, wird unglücklich verlängert und Guardiol kann da wirklich überhaupt nichts mehr machen. Fällt der Ball unglücklich auf den Oberschenkel, kriegt ihn da nicht mehr geklärt und ja, am Ende steht da ein Punkt für den FC mit 4 Punkten nach 2 Spieltagen. Bei dem Startprogramm kann man jetzt, glaube ich, aus FC-Sicht und Steffen Baumgart-Sicht nicht wirklich meckern. Interessant wird wahrscheinlich jetzt noch in den nächsten 2 Wochen, ob er da vielleicht eine Vorstellung hat, noch interessant werden, wen sie da als Modest-Nachfolger holen könnten, werden. Da irgendwelche Vorschläge, wer da noch reinpassen würde?
Ja, schwierig. Ist er nicht, hat er nicht schon, ist er nicht schon auf dem Weg nach Stuttgart?
Ich glaube, zu teuer für Stuttgart. Okay. Aber dann wahrscheinlich okay. Für Köln auch. Aber wäre potenziell der, oder meines Erachtens, ich glaube, in genau diesem Tabellenbereich letztendlich einer der am heißesten gehandelsten Mittelstürmer, oder?
Ja. Ja. Poyan Pablo soll ja auch auf der Liste der Kölner stehen. Da bin ich auch mal gespannt, ob er den Wechsel dann von Leverkusen nach Köln wirklich vollzieht. Mhm. Aber es ist natürlich nicht einfach. Ich glaube, jetzt du hast jetzt noch einen halben Monat. Das wird wahrscheinlich sich noch ein bisschen hinziehen.
Ja, und Sörlot wurde jetzt heute, glaube ich, noch mit ins Rennen geworfen, der natürlich zumindest mit seiner Größe, Kopfballstärke ziemlich prädestiniert wäre für das Flankenspiel der Kölner, ne? Könnte passen, dadurch, dass Leipzig jetzt Werner noch geholt hat, sind sie in der Offensive ja auch ziemlich gut aufgestellt, muss man mal abwarten. Ja, Sören, du hast gerade die andere Rheinseite gerade schon angesprochen. Lass uns über die Mannschaft sprechen, die ja mehr oder weniger wirklich den Saisonstart ziemlich verkackt hat. Im Pokal raus, das Spiel in Dortmund unglücklich verloren und jetzt ja gegen den FCA die erste Heimniederlage der Saison schon einstecken musste, Bayer Leverkusen.
Ja, also an der Stelle möchte ich eher über den FC Augsburg sprechen, weil ich war positiv überrascht, erstaunlicherweise. Also wenn du gegen eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga gewinnen willst, brauchst du in erster Linie viel, viel Glück und einen richtig guten Tag vom Torwart. Ich glaube, das hatten sie beides. Wirklich defensiv standen sie sehr, sehr sicher. Also ich hatte schon den Eindruck, dass Leverkusen in vielen, vielen Situationen nicht so wirklich wusste, wohin. Und von daher würde ich eher die Augsburger loben, die ein richtig starkes Auswärtsspiel gemacht haben. War ja auch ein historischer Sieg. Ja, erster Sieg gegen Leverkusen, beziehungsweise in Leverkusen. Sind mehr gelaufen als Bayern, 118 Kilometer, also 7 Kilometer mehr. Also ich war wirklich positiv überrascht und du hast richtig gesagt. Also für Leverkusen ein Start, den man sich so sicherlich nicht vorgestellt hat. Und da musst du jetzt natürlich eine Aufholjagd schon starten, sonst könnte das eine unruhige Hinrunde werden.
Ja, Fabi, Augsburg zweimal direkt am Anfang kalt erwischt, zweimal Leverkusen mit Ballverlust und dann war es Jensen, der dann durch war, schön an Lunev vorbeigelegt, den Ball zur 1-0-Führung, vorher wurde schon ein Abseitstor nicht gegeben für den FCA und Leverkusen ja wirklich mit voller Kapelle vorne, sei es Schick, Diaby, Asmun, Lojek, waren ja wirklich alle aufgeboten worden. Sioane wollte ja, glaube ich, auch ein bisschen was gut machen. Aber das Tore-Schießen haben sie jetzt noch nicht so die Saison für sich entdeckt. Ne? Haben ja in der zweiten Halbzeit einiges investiert. Am Ende stehen 24 Abschlüsse. Aber ja, der FCA hatte auch einen überragenden Rafael Ginkiewicz an diesem Samstag im Tor. Ne?
Ja, also ich traue meinen Augen nicht. Ich muss dann im Nachgang des Spiels auch nochmal wirklich 2 Apps überprüfen, einmal Kicker, einmal Sport 1, ob das auch wirklich stimmt, was ich da gesehen habe, vom Ergebnis her, weil die Augsburger ja definitiv alle 3 zusammen relativ, ja, sagen wir mal, eher schwach eingeschätzt haben. Dann liefern sie ein Auswärtsspiel ab. naja, wo man wiederum auch sagen kann, am Ende des Tages sind die Leverkusen auch ein bisschen an sich selbst gescheitert. Die Chancen waren da. Und ja, und dann greift eben auch dieses Sprichwort, wenn du vorne die Dinger nicht machst, dann klingelt es irgendwann mal im eigenen Kasten. Man muss aber den Augsburgern wirklich auch zugutehalten, dass die Aktionen, die sie nach vorne hatten, die waren wirklich punktuell ziemlich ja, stark, vor allem auch im Abschluss. Beide Tore, auch das Tor zum 2-1 von Hahn, das war auch ein richtig schönes Ding und flaches Eck. Von daher, wie gesagt, die Frage ist jetzt nur, reden wir eher über die Leverkusen oder über die drei Punkte, die Augsburger geholt haben. Erinnert mich ein bisschen so an die letzte Saison, wo die Augsburger eigentlich über Phasen oder über Wochen hinweg ein schlechtes Spiel nach dem anderen abgelegt haben. Dann hauen sie mal wieder so einen Sieg raus.
Wie gegen Bayern zum Beispiel.
Wie gegen Bayern zum Beispiel, dann ist wieder ein paar Wochen Ruhe. Für die Augsburger vielleicht einfach ganz kurz, da muss halt jetzt einfach wirklich die Bestätigung in den Folgewochen kommen. Was sagt denn der Spielplan? Wer ist denn als nächstes bei den Augsburgern zu Gast?
Mainz kommt am Wochenende und bei Leverkusen Mainz, genau. Ist jetzt auch kein einfaches Spiel. Die haben dann die TSG Hoffenheim zu Hause zu Gast.
Ja, und für die Leverkusener tut es mir richtig leid, weil da jetzt im Moment alles ja, zusammenkommt. Du verlierst unglücklich in Dortmund. Über das Pokal aus braucht man, glaube ich, gar nicht mehr reden, weil einfach die Qualität unmittelbar eigentlich in dem Kader steckt. Und das sieht man ansatzweise in jedem Spiel auch. Nur die Tore fallen eben nicht. Gut, davon kannst du dir jetzt nichts kaufen. Das Gute an Leverkusen ist, glaube ich, dass die Medienlandschaft oder das Umfeld nach wie vor relativ ruhig ist. Und jetzt musst du eben gucken, dass du den Bock umstößt und letztendlich der Knoten platzt in dem Heimspiel gegen Hoffenheim. Und das muss jetzt das oberste Ziel für die Leverkusener sein, weil ansonsten wird es auch in Leverkusen ungemütlich.
Ja, in irgendeiner Talkrunde am Wochenende, Sören, war es, sprach jemand so nach dem Motto, hatte damals auch so eine Phase bezüglich total breite Brust, man denkt, man kann jedes Spiel gewinnen und dann geht man auf den Platz und von der ersten bis zur letzten Minute ist man immer einen Schritt zu spät, kommt nicht in die Zweikämpfe, die einfachsten Pässe verspringen, vorne die Abschlüsse funktionieren nicht. Ist das, oder meinst du, das ist schon vielleicht eine Kopfsache schon bei Leverkusen, dass man sich eigentlich schon 2-3 Schritte weiter wähnt, als man eigentlich jetzt am Anfang der Saison ist?
Nein, das würde ich nicht sagen, weil ich gerade auch die ersten beiden Pflichtspiele, sei es jetzt Pokal oder am ersten Spieltag, also es war ja nicht so, dass sie komplett unterlegen waren, sondern sie hatten viele Chancen, da hat es dann an der Effektivität mal wieder gemangelt, das war ja auch in den letzten Jahren so, aber ich glaube nicht, dass sich das schon in die Köpfe gesetzt hat. Also dafür ist die Qualität auch zu hoch und ich glaube auch, dass sie jetzt, haben jetzt wieder ein Heimspiel, also das kann auch ein Vorteil sein und ich glaube schon, dass sich das in den nächsten Wochen auch bessern wird.
Okay, ja, dann lass uns direkt noch über die nächste Mannschaft am Wochenende sprechen, die jetzt auch mit Leverkusen mit 0 Punkten am Tabellenende steht. Der VfL Bochum nach fulminanten Start 2-0 geführt bei der TSG Hoffenheim. Am Ende mehr als unglücklich, mal wieder nach einer Standardsituation das 3-2 bekommen. Ja, die Serie ist beendet bei der TSG Hoffenheim nach 10 sieglosen Bundesligaspielen. Endlich der erste Sieg. Und ja, Sören, was sagst du denn zu dem Spiel deiner Bochumer?
Ja, also es war ein neues Spiel, wie schon am ersten Spieltag gegen Mainz, wo du nicht unterlegen warst, wo du phasenweise sogar die bessere Mannschaft warst, aber eben durch eigene Fehler dich komplett aus dem Spiel genommen hast. Das war jetzt gegen Hoffenheim ähnlich. Beim 1-2 sieht Manu Riemann nicht gut aus und dann die nächsten beiden Treffer kriegst du mal wieder mit dem Kopf als Gegentreffer nach einer Standardsituation. Das ist natürlich, solche Fehler dürfen dir in der Bundesliga nicht passieren. Aber ich glaube, ich habe schon ein Spiel gesehen, das ja was Mut macht, auch für die nächsten Wochen. Bayern spielt jetzt in der kommenden Woche mal ausgenommen. Aber das sah jetzt nicht so schlecht aus, dass du da abgeschlagen irgendwie auf dem letzten Tabellenplatz stehst, sondern das ist eine gute Leistung, auf die man auch wieder aufbauen kann. Und das ist also, ich stecke den Kopf noch nicht in den Sand, weil, wie gesagt, die Leistung ist gut, die individuellen Fehler muss man abschalten. Ich glaube, dass Dominik Heinz auch ein wichtiger Part jetzt in der Innenverteidigung war und auch in den nächsten Wochen sein wird. Wir haben jetzt noch einen neuen Stürmer mit Lies Mousset. Das ist schon mal Qualität wieder dazugekommen. Also ja, ich sehe es für die nächsten Wochen nicht schwarz.
Bei allen drei Gegentoren immer einen Schritt zu spät und immer ein bisschen unglücklich bei ausgesehen war ausgerechnet dann Kapitän Lucilla, der ja eigentlich so ja mehr oder weniger die Zuverlässigkeit in Person ist, jeweils immer zu spät gekommen, sei es beim Kopfball von Kabak oder auch hinterher zum Schluss von Dabur immer einen Schritt zu spät. Ja, kann man nichts machen. Und am Sonntag, ja, kommt dann, du hast es angesprochen, der FC Bayern. Und ja, Fabi, wollen wir das Spiel? Der Aufbaugegner. Ja. Es sind ja letztes Jahr schon im Ruhrstadion ziemlich vermöbelt worden und gestolpert.
Absolut.
Ne? Aber da war ja schon damals, glaube ich, war schon der Zeitpunkt, wo die Meisterschaft auch schon eingetütet war, Fabi, ne? Oder täusche ich mich da?
War noch nicht ganz.
Nicht also, ganz.
Wie gesagt, es tat schon weh, die Niederlage.
Ja. Komm, lass uns direkt das Spagat machen und direkt rüber zum FC Bayern switchen, Fabi. Die den Sonntagabend bzw. das letzte Spiel an diesem Spieltag hatten am Sonntagabend.
Ja, also alles in allem ein, denke ich, absolut souveräner, verdienter Sieg. Klar, die Wolfsburger eine gute Anfangsphase. Dann hat der FC Bayern die Spielkontrolle übernommen. Die zwei Tore waren dann letztendlich auch logisch. Es wäre jetzt müßig, glaube ich, jede Chance oder jedes nicht gegebene Tor nochmal aufzuzählen. Man merkt schon, dass da ein deutlicher Qualitätsunterschied auf dem Platz war am Sonntag. Zweite Halbzeit war für mich dann so als Fußballfan eher dann so das Spiel, okay, lockertes Auslaufen. Auf beiden Seiten ist nicht mehr so viel passiert. Klar, die letzten 10 Minuten haben die Bayern dann nochmal ein bisschen versucht, das dritte nachzulegen. Aber das war so ein typisches Bayern-Spiel, was man sich aus Bayern-Fansicht, ja, wie sage ich, ohne wirklich große Anspannung auf der Couch ansehen konnte, weil über 90 Minuten eigentlich stets alles unter Kontrolle war. Was ein bisschen verwunderlich war, glaube ich, dass er oder das Auswechselkontingent nicht voll in Anspruch genommen hat, Julian Nagelsmann. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, jetzt ist nächste Woche beim Auswärtsspiel in Bochum ist es mal der richtige Zeitpunkt, glaube ich, auch einen von den neuen Jungs, also ausgenommen Sadio Mané, glaube ich, auch die Chance zu geben. Ich denke an Matthijs de Ligt vielleicht. Oder Grafenberg wäre auch ein Kandidat fürs zentrale Mittelfeld. Aber summa summarum war es, glaube ich, ohne Zweifel ein verdienter Sieg, 3 Punkte. Und nichts anderes war zu erwarten.
Julian Nagelsmann hat es ja gerade auch nach dem Spiel angesprochen, er war gerade mit der zweiten Halbzeit sehr zufrieden, da macht das so ein bisschen den Anschein, klar, der FC Bayern hatte auch weiterhin noch seine Chancen, als ob er da so ein bisschen die Vorgabe gegeben hat, lass uns mal gucken, dass wir mehr auf Ballkontrolle gehen, dass wir die Null hinten halten, dass wir auch mal eine Phase haben oder einen längeren Zeitraum nicht nur nach vorne gehen, sondern den Ball in den eigenen Reihen halten, dass das auch so ein Spielstil ist, den sie jetzt die letzte Saison ja nicht so häufig drin hatten. Da haben sie ja häufig gepresst und sind früh draufgegangen, dass man sich jetzt auch mal so Phasen nimmt, wo man sich mal ein bisschen ausruht und den Gegner kommen lässt, aber trotzdem noch weitestgehend immer alles im Griff gehabt hat, oder Sören?
Also absolut, aber ich glaube, diese Qualität, die Bayern hat, die wird sich in den nächsten Jahren oder in der ganzen Saison auch konstant zeigen, weil die Bank ist stärker geworden. Also ich sehe es jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da ein Einbruch irgendwie kommt. Du kannst immer nachlegen. Also diese Dominanz vor allen Dingen, die sie jetzt in den letzten Spielen schon gezeigt haben, das ist schon beeindruckend für den frühen Zeitpunkt der Saison, was spannend sein wird. Und ja, da freue ich mich auch ein bisschen drauf, das zu sehen, wie das wird mit Leroy Sané. Er hat klar jetzt eine Halbzeit bekommen gegen Wolfsburg, aber jetzt auch nicht ohne den großen Eindruck zu hinterlassen. Matthijs de Ligt wird sicherlich auch mehr und mehr Spielpraxis haben wollen. Also wenn's die Gegner Bayern nicht für Probleme stellen, dann vielleicht Bayern sich selbst.
Fabi, lass mal deine hellseherischen Fähigkeiten. Und sag mal, Kingsley Coman am Wochenende, wahrscheinlich Startelf, ist ja jetzt auch wieder spielberechtigt. Wer muss weichen?
Ich wollte es gerade sagen, er kommt ja auch noch mit dazu. Und im Moment ist eigentlich, glaube ich, auch das passiert, was vor ein paar Wochen noch keiner dachte. Du hast einen Jamal Musiala, der im Moment einfach nicht aus der Mannschaft wegzudenken ist. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen dazu. Du hast Thomas Müller letztendlich, der auch noch in der Offensive eine dieser Positionen besetzt. Ja, und dann ist die Frage dann natürlich, was du mit den anderen beiden machst. Trotz alledem gehe ich davon aus. Und eben, oder ähnlich wie bei den Dortmundern auch, wenn dann spätestens irgendwann die Champions League losgeht, dann hast du eine ganz andere Rotation. Jetzt geht es einfach darum, den Kader bei Laune zu halten, jedem möglichst viele Spielanteile zu geben. Und wie gesagt, ich glaube jetzt zum Wochenende in Bochum wird es die ein oder andere Änderung in der Startelf geben. Und mit Sicherheit auch Leroy Sané und auch Kingsley Coman ihre Minuten bekommen, im Zweifel sogar von Anfang an. Und dann geht es wirklich nach Prinzip Leistung. Und das hat sich, glaube ich, jeder Bayern-Fan die letzten oder nach dem Champions-League-Triumph 2020 auch gewünscht, dass die Bank wieder besser wird, dass ein besserer Kader in der Breite auch vorhanden ist. Und jetzt musst du es eben richtig moderieren können. Und ich glaube, im Moment, so wie man das auch mitbekommt, so im Innenleben der Mannschaft, es muss eine super Stimmung herrschen. Klar, die Ergebnisse stimmen, aber wie gesagt, die Saison ist noch jung und ich glaube, dass man jeden Einzelnen definitiv auch gut gebrauchen wird.
Und die enge Taktung ab September kommt ja dann auch noch mit dazu. Da wird auf jeden Fall jeder auf jeden Fall auf genug Spielzeit kommen und da wird man dann am Ende des Tages wahrscheinlich auch froh sein, da jeden zu haben, weil ja eine oder andere Muskelverletzung oder Zerrung oder wie auch immer kommt gerade im Winter ja auch nicht gerade so selten vor. Von daher, ja.
Ja, aber ich glaube, es ist schon auch ein springender Punkt, vielleicht einfach nochmal auf das Thema kurz einzugehen. Es ist ja nicht immer die vier Spieler, die von Anfang an spielen, sondern es ist ja schon auch eine Qualität, die du hast, wenn du in der Offensive wechselst und du nimmst jetzt beispielsweise Mané, Musiala runter und du bringst Sané und Coman oder wen auch immer letztendlich das da trifft. Das ist natürlich schon für jeden Gegner unangenehm. Also ich glaube, Joshua Kimmich hat es nach dem Auftaktspiel, glaube ich, auch ausgedrückt. Da spielst du 60 oder 70 Minuten lang gegen Kingsley Coman und dann kommt Leroy Sané. Und es ist schon enorm, was da an Qualität dann letztendlich auch nochmal von der Bank kommen kann. Das ist ein richtiges Pfund.
Das stimmt. Ja, das muss mal überraschen, wie das Spiel dann am Wochenende an der Kastropfer Straße ausgehen wird. So ein, ja, eine Mannschaft, die mich und wahrscheinlich euch auch am Samstag gerade in der ersten halben Stunde oder ersten Halbzeit mehr oder weniger komplett überrascht hat und gezeigt hat, wie es eigentlich auch funktionieren kann, wie man sie sich vorstellt. So ein war Hertha BSC Berlin. Nicht wieder zu ergeben, ja, zur Vorwoche.
Überhaupt nicht. Hatten natürlich auch einen riesen Start direkt nach 3 Minuten in Führung gegangen. Ja, aber es war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und zwar, ich glaube, aber auch von Frankfurt ein Spiel, wo viele Torchancen liegen gelassen worden sind. Also sei es jetzt Berlin, gute Chance rausgespielt, aber auch Frankfurt, trotz der Belastung im Supercup, wo sie auch schon ein riesen Spiel gemacht haben. Ja, also ein gerechtes Unentschieden, viele Chancen nicht genutzt. Von daher, glaube ich, war die Elfmeterszene kurz vor Schluss das Highlight irgendwie des Spiels.
Der Elfmeter und, wie du sagtest, das Auslassen der Chance. Ne? Aber ich fand gerade die Offensive der Hertha in der ersten halben Stunde mit dem aggressiven Pressing und dann dieses schnelle Umschalten. Luke Bacchio ist ja auch schon in der Vorbereitung öfters mal erwähnt worden. Jetzt am Wochenende auch wieder mit einer der aktivsten auf seiner Seite außen. Und auch die neuen Spieler EOK und gerade Kange, der auch eine Riesenchance später zum 2:0 hatte. Also die Hertha, wenn sie 2:0 kurz vor der Halbzeit machen, darf sich die Eintracht, glaube ich, auch nicht beschweren. Die sind ja die erste halbe Stunde überhaupt nicht ins Spiel gekommen. In der Trinkpause ist ja Oliver Glasner da ziemlich deutlich geworden, wenn man ihn da mal gesehen hat am Rumfuchteln und am Gestikulieren. Also der war einen richtig dicken Hals gehabt. Ja, und die zweite Halbzeit waren es dann Kamada und Kolo Muani. An dem war, glaube ich, gibt er mir bestimmt auch beide recht, an dem war bestimmt diese Saison noch richtig viel Spaß haben werden. Der Junge hat richtig Speed und der hat den einen oder anderen da schon ganz schön alt aussehen lassen. Ja, dann nach der Halbzeit auch unglücklicher Rückpass da und da war Kolo Muani dann schnell mit seinem Tempo weg und legt dann schön quer auf Kamada zum Ausgleich. Ja, und zum Ende des Spiels viele Chancen auf beiden Seiten. Lass uns nur kurz die Elfmeterszene besprechen. Ich bin der Meinung, eine leichte Berührung bei dem Tempo reicht eigentlich schon aus, um da auch so relativ komisch zu fallen, wie bei Boroi der Fall war, oder? Oder sagt, da muss man keinen Elfmeter geben?
Also ihr habt euch vorhin über die Theatralik aufgeregt. Also ich glaube, dass Boré da auch sehr, sehr viel draus gemacht hat. Ich fand es wirklich bemerkenswert, dass der Schiedsrichter diese Situation zurückgenommen hat. Aber auch richtig, weil ich fand schon, dass das so ein leichter Wischer nur über den Schuh. Ich glaube, das hat er gar nicht so wirklich gemerkt. Also das war gut, dass es in der Situation keinen Elfmeter gegeben hat.
Fabi, da stimmst du so ein bei, oder?
Ja, die Standardantwort haben wir jetzt.
Ist halt immer schwierig. Also ich hätte tatsächlich im Leben nicht drauf gewettet, dass er tatsächlich den Elfmeter zurücknimmt, um ehrlich zu sein, nachdem die ganzen Bilder kamen. Ich glaube, man kann Elfmeter geben, aber man muss keinen Elfmeter geben. Und am Ende des Tages hat er, glaube ich, alles richtig gemacht mit der Entscheidung.
Ja, unterm Strich auch wirklich dann gerechte Punkteteilung. Ja, eine gerechte Punkteteilung, glaube ich, auch kann man so sagen, beim anderen Spiel, was 2-2 ausging im Bremer Weserstadion zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfB Stuttgart. Die Bremer, ähnlich wie in der Vorwoche in der ersten Halbzeit in Wolfsburg, legten vor ausverkauftem Haus im Weserstadion wirklich los wie die Feuerwehr. Frühe Führung durch Niklas Füllkrug mit einem richtig starken Kopfball, schön mit voller Wucht dann da reingesetzt. Und auch in der Folge hat er dann noch einen schönen Schuss gehabt an die Latte. Hätte schon früh 2-0 stehen können. Ja, und dann Bremen eigentlich noch viel früher als auch letzte Woche ziemlich weit zurückgezogen. Der VfB kam besser ins Spiel. Und dann war es Wataru Endo, auch mit einem richtig schönen satten Schuss in den Winkel. Ausgleich für den VfB. Ja, und in der zweiten Halbzeit hatte der VfB dann deutlich mehr vom Spiel. Und ja, hinterher ärgerlicherweise in der Nachspielzeit dann noch das 2-2 kassiert durch Bürk. Unterm Strich, ja, der VfB jetzt mit 2 Punkten, letzte Woche mit dem Punktgewinn zu Hause gegen RB, jetzt der Punkt in Bremen. Unterm Strich ärgerlich der Punktverlust in Bremen. Fabi, oder hast du den VfB da, wie schätzt du da den VfB?
Also zuallererst, glaube ich, muss man definitiv sagen, dass die Bremer im Moment ziemlich effektiv sind, was das Tore-Schießen angeht. Weil ich glaube, es waren nicht viele Abschlüsse. Vielleicht hat jemand von euch die Statistik offen.
5.
Aber ich meine, ja. und bei den Stuttgartern dürfte es wahrscheinlich locker über 10 gewesen sein. 14, ich weiß es jetzt ja, nicht 14, genau. Ja, ja. Genau. Also man merkt schon, dass es ein ziemlich schmaler Ritt auf Messerschneide ist. Wie gesagt, solange die Tore fallen, klar, Werder Bremen spielt das, was letztendlich auch der Kader oder die Qualität hergibt. Trotzdem ist es so ein typisches Heimspiel, ja, wo du eigentlich auch versuchen musst, gegen VfB 3 Punkte zu holen. Vielleicht fällt das am zweiten Spieltag noch nicht so sehr auf, aber ich glaube, auf Strecke, auf 34 Spieltage sind das die Gegner, wo du 3 Punkte holen musst. Genau das Gleiche ist dann aber auch beim VfB, da machst du so ein Auswärtsspiel, wirklich ein gutes Auswärtsspiel, dann wärst du eigentlich so kurz am Ende auch nicht mehr den Ausgleich schlucken und musst einfach auch mal die 3 Punkte mitnehmen, um ja, dann eben auch ein bisschen mehr Sicherheit eigentlich im Großen und Ganzen auch zu haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist ja dieses 2-1 hören. Sascha Kalajdzic hätte eigentlich die 10, glaube ich, an dem Spiel auf dem Rücken haben müssen, nach diesem Traumpass, den er da gespielt hat. Perfekt in den Lauf von dem schnellen Silas. Und der macht dann natürlich eiskalt, 2-1 Führung. Ja, und dann verpasst es halt, das 3-1 zu machen. Belohnt sich dann nicht für das gute Spiel, was du in der zweiten Halbzeit machst. Und ja, aber sprich auch für die Moral der Bremer am Ende des Tages, oder?
Ja, wobei, also man muss schon sagen, glaube ich, auch gerade, was die so eine Schlussoffensive hatte Bremen jetzt nicht unbedingt. Also das 2-2 war schon so ein bisschen auch aus Glück entstanden. Klar, das brauchst du dann auch, wenn du den Punkt noch holen willst, aber ich glaube, der VfB war gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit klar besser und hätte den Sieg auch verdient gehabt. Klar, wenn du das dann nicht verteidigst, die letzte Szene, dann kriegst du so ein Gegentor. Aber Fabi hat es richtig gesagt, wenn du in der Klasse halten bist, halten oder wenn du die Klasse halten möchtest, als VfB Stuttgart oder kann man jetzt auch beim VfB Bochum sagen, dann musst du gegen die, gerade gegen die Aufsteiger, beide Spiele gewinnen, Hin- und Rückspiel. Und das können natürlich dann schon Punkte, klar ist noch weit bis zum Saisonende, aber das sind natürlich Punkte, die dir dann fehlen werden.
Ja, dann haben wir noch das Samstagabendspiel und da ist es letztendlich auch in der Nachspielzeit geschehen. Da war es dann ein Punkt, der dem FC Schalke vielleicht am Ende vielleicht sogar helfen könnte, Fabi.
Boah, ja, ich glaube, dann bei dem Spiel muss man wahrscheinlich ganz am Ende des Spiels eigentlich ansetzen, sich für ja, relativ viel Einsatz belohnt, vielleicht, so kann man es auch ausdrücken, auch dann am Ende des Tages ein verdienter Ausgleich 2:2. Es hat natürlich dann am Ende alles zusammengepasst mit dem Elfmeter. Da würde mich dann eure Meinung interessieren, inwiefern das wirklich eigentlich auch notwendig gewesen ist, dass Hermann war es, glaube ich, oder?
Ja.
Da so zum Ball geht. Am Ende des Tages würde ich es bei dem Spiel, glaube ich, einfach kurz machen. Man kann sich, auch wenn man kein Schalke-Fan ist, einfach für die Schalker freuen, dass sie ihren ersten Punkt geholt haben. Für die Moral super, die Fans im Rücken. Ich glaube, da sieht man dann einfach mal, was das Gesamtpaket Schalke einfach auch mit sich bringt in der Bundesliga. Und deswegen freue ich mich auf die nächsten Wochen in der Hoffnung, ja, dass sie weiterhin alles so reinschmeißen und Punkt für Punkt sammeln, um überm Strich zu landen am Ende des Tages.
Ich muss ja gestehen, ich habe es wieder getan am Samstagabend, ähnlich wie beim letzten entscheidenden Aufstiegsspiel gegen St. Pauli. Der Fernseher war ziemlich laut gedreht. Und ja, was die Schalker Fans da wirklich über 94, 95 Minuten abgerissen haben, ihre Mannschaft unterstützt haben, nach vorne gepeitscht haben, das war schon wieder richtig, richtig super stark. Das war echt klasse. Hat mich richtig gefreut für die Schalker, angetrieben von dieser Menge, dieser frenetischen. Salazar mit dem 1:0, ein schöner Distanzschuss. Salazar momentan die ersten zwei Spiele so auch mit der Schalker, der in der Offensive so ziemlich viele Akzente setzt, hat ja auch das Traumtor letzte Woche Sonntag gegen den ersten FC da in den Winkel geknallt. Ja, Gladbach zwar mit mehr Ballbesitz, hatten sie auch angekündigt jetzt dieses Jahr mit der Spielweise her. Ja, in der zweiten Halbzeit auch Schalke immer mal wieder mit der einen oder anderen guten Chance. Ja, aber die Qualität der Gladbacher dann mit einer Aktion mehr oder weniger, Player legt da schön mit dem Kopf ab. Ja, Thuram mit etwas Glück oder vielleicht hat er es im Rücken irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen, legt da schön mit der Hacke in den Lauf von Jonas Hofmann. Der macht das 1:1. Ja, und dann noch eine unglückliche Torwartszene vom Wochenende. Dann kommt diese Ecke rein und Kral und Schwolo, ja, behindern sich da irgendwie ein bisschen. Kral guckt ja auch noch ein bisschen nach hinten, sieht eigentlich meiner Meinung nach, dass Schwolo rauskommt. Ja, und Max Thuram ist da der Nutznießer, so ein 2:1. Unterm Strich haben sich die Schalke da selber ein bisschen dämlich angestellt, sage ich jetzt mal. Aber unterm Strich kann man mit der Schalker Leistung und mit dem Einsatz und so wieder voll und ganz zufrieden sein. Ähnlich wie letzte Woche, wo es ja die Niederlage beim FC gab.
Ich muss auch sagen, im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, wie über die Szene da gesprochen wurde mit Schwolo. Mir wurde ja vom klaren Torwartfehler gesprochen. Aus meiner Sicht kein klarer Torwartfehler, weil ich habe mir die Szene auch irgendwie, keine Ahnung, 10, 12 Mal angeguckt. Und ich habe deutlich gesehen, dass Schwolo gerufen hat, Torwart gerufen hat und dass Kral dann trotzdem hochgesprungen ist. Und dann hast du natürlich keine Chance als Torwart da irgendwie Sicherheit in dem oder den Ball richtig festzuhalten. Also da muss ich meine Lanze brechen für Schwolo, der ja oft kritisiert wurde, auch letzte Saison teilweise zu Recht. Aber in der Situation, zumindest aus meiner Sicht, kein klarer Torwartfehler.
Ich sag klarer Torwartfehler, weil wenn er rauskommt, muss entweder der Gegner oder der Ball fliegen.
Oder beziehungsweise der eigene Mann in dem Fall. Da spricht der Aushilfstorwart von früher.
Hallo, vielleicht können wir da mal eine kurze Anekdote unseres Hobbyfußball-Daseins einmal einschmeißen.
Darf ja, ich, oder? Ja, sicher, selbstverständlich, die Bühne gehört dir.
Also ich wollte nur einmal sagen, dass in der ältesten Hobbyliga Deutschlands hatte Tobi, ich und Sören hat, glaube ich, auch sogar einmal mitgespielt, richtig? Lohhausen-Liga?
Doch. Ja, doch war er, glaube ich, auch
einmal. Doch, wollte ich sagen, dass ich einmal als Torwart aufgestellt war und im Nachgang zum Man of the Match gekürt worden bin. So viel zu dem Thema. Also meine Torwart-Expertise sagt in dem Fall, wenn er rauskommt, muss er ihn haben.
Ja, gehe ich
ehrlich. Kann man leider nicht überstimmen.
Ja, oder Faust oder muss ihn wegfausten. Ja, ist ja letztendlich auch egal, ja. Wie auch immer. Am kommenden Wochenende werden die reisefreudigen Schalker Knappen nach Wolfsburg reisen. Da wird es wahrscheinlich auch ein Heimspiel für Blau-Weiß geben.
Und das glaube ich nicht, wenn die Polizei wieder am Hauptbahnhof wartet.
Ah ja, stimmt, da gab es ja was. Ja. Ob sie das mit den Schalkern so einfach machen können, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Oder ob die
Polizei. Aber kam euch das auch an dem Spieltag irgendwie so was hängen bleibt von dem Spieltag? Waren viele Torwartfehler oder zumindest zweifelhafte Torwart-Situationen und der Videobeweis dauert leider in Deutschland immer noch viel zu lange, oder?
Viel, viel zu lange, da gebe ich dir recht. Und die Torwartfehler, ja, Sören hatte den Riemann-Fehler ja auch angesprochen, der da relativ auf Mann kam, ne?
Flecken, Schwäbe.
Schwäbe.
Schwolo.
Schwolo. Und ein ganz bitterer war jetzt auch am Wochenende noch bei Man U, bei De Gea. Der hat sich auch schön bis auf die Hosen blamiert. Ja, lasst uns mal das letzte Spiel abhandeln. Ich glaube, da können wir es ganz, ganz kurz machen. Mainz Union, lockerer Sonntag, Sommerkick bei 34 Grad am Mainzer Bruchweg. Chancen auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit, jeweils einen Abschluss. Einmal Lee, ob es eine Flanke oder ein Schuss war, wie auch immer, ganz knapp drüber. Und dann noch ein Kopfball von Gieselmann. Das waren die Highlights in der ersten Halbzeit. Ja, und in der zweiten Halbzeit beide Mannschaften bemüht, aber weitestgehend keine hundertprozentigen klaren Torchancen. Ja, zwei defensiv starke Mannschaften, unterm Strich unentschieden 0-0. Mehr hat das Spiel eigentlich auch nicht hergegeben. Beide Mannschaften jetzt nach zwei Spielen mit 4 Punkten. Kann man jetzt, glaube ich, auch nicht so meckern. Und ja, das war dann der zweite Spieltag in der Bundesliga. Dann haben wir die Spiele soweit durch. Und dann kommt es am kommenden Wochenende auch zum ganz interessanten Spiel noch. Union empfängt RB Leipzig. Und dann fangen wir noch ganz kurz, können wir ja mal ganz kurz einen Abstecher machen. International kompakt, Fabi. Du hast ja sehnsüchtig darauf hingefiebert. Samstagabend war es dann endlich soweit. Der FC Barcelona hat dann wirklich am gleichen Tag noch endlich den einen oder anderen Spieler lizenziert bekommen. Und ja, das Heimdebüt hat sich die Elf von Xavi dann wohl doch ein bisschen anders vorgestellt. Spiel bestimmt, einige gute Chancen gerade zum Ende, komplette offensive Capella um Platz gehabt. Ja, und dann reicht es am Ende dann doch nur zu einem 0-0 gegen Rayo Vallecano, weil auch Marc-André Ter Stegen dann wirklich nochmal in äußerster Not eingreifen musste.
Ja, nicht nur einmal. Also ich meine, glaube ich, war es die 94. oder 95., wo er auch nochmal so einen Wahnsinnsreflex hatte. Ja, was kann man zu dem Spiel kurz sagen? Ich glaube, was man deutlich gesehen hat, dass Barcelona eine Mannschaft haben wird, die definitiv um den Titel mitspielt, auch wenn es jetzt ein Ausrutscher war, vom Ergebnis her zumindest gesehen. Robert Lewandowski, klar, alle Blicke auf ihn gerichtet. Ich glaube, war ein bisschen undankbar für ihn, weil er sich eigentlich oder weil er eigentlich immer das gemacht hat, wo man wusste, okay, die Bayern oder in seiner Bayern-Vergangenheit, es läuft heute nicht so gut oder es ist jetzt kein Spiel für ihn, wenn er sich immer zu sehr und zu weit fallen lässt. Ich weiß nicht, ist euch das auch aufgefallen, dass er ziemlich oft auch versucht hat, sich fallen zu lassen, um dann Teil des Spiels zu sein? Ist euch das auch aufgefallen?
Ja, das hat er in Bayern
hat überhaupt jemand das Spiel geguckt
von euch? Oder? Ja. Auch oft gemacht, aber ich glaube, da ist er bei Barca auch mehr oder weniger völlig fehl am Platz. Ich glaube, da läuft genug Qualität eigentlich gerade in der Zentrale rum. Da sollte er sich dann doch schon aufs Tore schießen konzentrieren. Hat er ja eigentlich auch gemacht, den schönen Heber, wo er freigespielt wurde und knapp im Abseits stand. Einen Schuss kurz vor Ende verzieht er noch, ne? Aber
ja, also wie gesagt,
erster Spieltag.
Erster Spieltag war dann unglücklich, auch vom Ergebnis her. Ich denke, ja klar, es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Trotz alledem, Moskee, ein Club, steht über allem, über den Gesetzen, über Financial Fairplay, über alles, was letztendlich den Fußball für den Fan attraktiv macht. Barcelona ist das Gegenteil. Von daher warten wir einfach mal ab, wie die Saison laufen wird.
Genau, richtig. Ja, Fairplay Sören gehört in der Premier League, wird auch ganz groß geschrieben, gerade zum Ende des Spiels, wenn sich die Trainer zum Shake Hands kurz abklatschen.
War am Wochenende aber nicht so
ausgeartet, ne?
Richtig, bei Thomas Tuchel und Antonio Conte. Ich glaube, es ist vorweg, glaube ich, alles andere als ein gutes Vorbild, wenn sowas entsteht. Aber es ist einfach gerade für Leute, die diesen Sport lieben. Ich glaube, das sind Szenen, das sind Emotionen, die man sehen will. Und solange kein Blut fließt, ist ja auch alles in Ordnung. Nein, aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen zum Spiel gepasst, zum Derby, Chelsea gegen Tottenham, alles drin in dem Spiel, 2-2 Endstand, viele Emotionen und ein kleiner Disput zwischen dem Deutschen und dem Italiener.
Ja, Fabi, so von den Emotionen her, bei den Toren, also so wie Antonio Conte mit seinem italienischen Temperament und auch Thomas Tuchel, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, wie er da bei dem 2-1 durch Reece James da die Jubelpose macht. Also würde ich mir auch mal in der Bundesliga wünschen von dem einen oder anderen Trainer, oder?
Ach doch, ich glaube, wir haben auch in der Bundesliga genügend, allein jetzt hier Schalke.
Ja, okay, Kramer, stimmt.
Kramer ist einer derjenigen, also da haben wir schon auch einige. Trotz alledem, ich glaube halt einfach auch, dass in so einem London Derby zwischen Chelsea und Tottenham, ich glaube, da herrscht natürlich auch ein gehöriger Druck auf dem Kessel. Und nicht nur, weil es ums Derby geht, sondern eben auch Premier League. Das heißt, du hast da zwei Top-Mannschaften, denen du hinterherläufst und du versuchst halt alles, um vom ersten Spieltag an nicht gleich der Musik hinterher zu rennen. Und dann stecken da unheimlich viele Emotionen drin. Und das ist ja auch der Grund, warum es so Spaß macht, Premier League zu schauen. Für mich zumindest.
Ja, das stimmt. Und wenn wir da
nach... Oder mit einer der Gründe.
Ja, richtig. Und wenn wir da dann nach Manchester gucken, ja, die einen Blauen, die Grüße mal wieder nach zwei Spieltagen, auch schon wieder von der Tabellenspitze. 6-0 Tore, 6 Punkte, Man City jetzt schon wieder einsam seine Kreise. Ja, und am Tabellenende, eigentlich mehr als traurig, aber schon seit den letzten 4, 5 Jahren geht es ja stetig bergab. Und wer das Spiel am Wochenende gesehen hat, ja, da fehlen einem, glaube ich, echt die Worte. Was machen wir, was sagen wir zu Manchester United, Jungs?
Dass Ralf Rangnick gar nicht so schlecht war.
Oder auch recht gehabt hat mit seiner Kritik an der Mannschaft, oder? Sören?
Ich glaube, ich lasse Sören das Wort, weil er hat es ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe schon so schön zusammengefasst, glaube ich. Bitte.
Ja, also ich glaube, die aktuelle Mannschaft von Man ist einfach nach Namen aufgestellt. Ich glaube, dieses Ronaldo-Thema kursiert im Moment auch über allem. Den will ja auch so schnell wie möglich loswerden. Ja, sie ist nicht harmonisch zusammengestellt und das wird die Aufgabe sein, jetzt in den nächsten Wochen Spieler zu finden, die man nach Manchester locken will. Das ist nicht einfach. Rangnick wurde aufgrund der Aussage ja entlassen, dass er 12 neue Spieler verpflichten möchte, um die Qualität zu steigern. Ja, schwierig, schwierig. Also ich glaube, es gibt nur einen Gewinner so wirklich bei Manchester, das ist Ole Gunnar Solskjaer. Er war ja der Trainer, der Manchester auf Platz 2 geführt hat. Ich glaube, er sitzt jetzt irgendwo in Norwegen und so macht sich ein Bier auf und denkt selbst, der weiß selbst nicht, wie er das geschafft hat. Aber vor Erik ten Hag liegen jetzt harte Monate. Ich sehe es aktuell nicht, wie diese Mannschaft Punkte holen soll in der Premier League.
Ja, zumindest ist er relativ kreativ, was die Strafen angeht. Straftraining, 13, irgendwas Kilometer mussten sie noch laufen, war genau die Distanz, die Brentford am Wochenende, muss man sich mal vorstellen, wir reden jetzt hier nicht von 5, 6 Kilometern, 13 Kilometer mehr abgerissen hat auf dem Platz. Ne? Also das ist, glaube ich, auch schon eine ganz schöne Hausnummer. Von daher, ja, schauen wir mal, wie es bei Manchester weitergeht. Tendenz, Fabi, Sören, Ronaldo bis zum Ende nicht bei Manu, oder? Irgendjemand wird da noch Abnehmer sein, oder?
Ja, Sporting.
Also ich habe es ja vor Wochen schon gesagt, ich glaube nicht, dass er geht, weil es einfach keinen Abnehmer gibt. Und klar, Sporting Lissabon wäre wahrscheinlich die einzige Option. Aber ob das dann aus vielerlei Hinsicht machbar und auch sinnvoll wäre, bleibt mal dahingestellt. Ich glaube, er bleibt und sorgt weiter für Unruhe ungewollt. Und Manu wird ein Team sein, was sich wieder nicht für die Champions League qualifiziert.
Ja, ich glaube, das können wir jetzt schon alle, glaube ich, unterschreiben. Ja. Ja, und in Italien haben die beiden Mailänder Clubs einen guten Start hingelegt. Der AC mit einem schönen, fulminanten 4-2, in der Defensive noch etwas wackelig, aber ein alter Bekannter mit Doppelpack, Ante Rebic. Giroud und Origi saßen da auf der Bank, Rebic hatte halt den Vorzug erhalten. Inter mühte sich bei Aufsteiger Lecce relativ lange, bis in die Nachspielzeit, bis zum erlösenden 2-1. Aber Heimkehrer Lukaku, auch Fabian, 90 Sekunden, war er sofort wieder da. Ja, die Roma, auch mehr oder weniger Mourinho-typisch, 1-0 in Führung gegangen und dann eigentlich gegen die Mannschaft von Franck Ribéry ja, die ganze Zeit das Spiel bestimmt und dreckig 1-0 nach Hause gefahren. Und heute Abend jetzt gerade hat das Spiel von Juve gegen Sassuolo noch angefangen.
Ja, wobei ich vielleicht einmal da noch kurz einwerfen wollen würde. So vom Eindruck her, dass beide Mailänder meines Erachtens den stärkeren Kader als Juve haben, auch wenn ich mir jetzt die Startformation von Juve so angucke. Das ist, glaube ich, nichts, wo die Top-Teams in Europa oder auch die Mailänder Vereine Angst vorhaben müssen, beziehungsweise sich verstecken müssen. Also, wie gesagt, wird auch eine interessante Saison für Juve.
Ja, denke ich auch. Außer Bremer in der Startformation ist doch und Di Maria, ne?
Die Maria.
Die Maria noch mit drin, ja. Chiesa noch verletzt. Ja, mal gucken, was. Juve muss ja noch den Ausfall von Pogba jetzt die nächsten paar Wochen, glaube ich, auch noch verkraften. Der hat sich ja auch verletzt jetzt vor kurzem. Von daher, ich sehe auch von der Mannschaft her den AC sehr, sehr stark. Mal gucken, inwieweit Inter da jetzt noch auf dem Transfermarkt den einen oder anderen Abgang vielleicht verzeichnen muss. Mal abwarten. Ja, und Barca, Fabi, eventuell habe ich heute noch gelesen, soll Aubameyang wohl bei Chelsea im Gespräch sein. Um da
Na
mal wieder ein
dann
bisschen.
können Sie ja Bernardo Silva für 100 Millionen kaufen.
Ja, mal schauen, was da noch so passiert. Fabi, dein Gewinner des Spieltages, um das mal vorwegzunehmen.
Terzic. Ja, Edin Terzic, ich glaube, weil er den perfekten Saisonstart hingelegt hat, in Form von Ergebnissen, Punkten und eine Runde im Pokal weiter, sorgt für Ruhe, gibt ihm Zeit, die Mannschaft zu formen. Hat ein paar junge Spieler hinten dran, die nach und nach immer ein paar mehr Minuten bekommen. Sieht so aus, als würde sich in Dortmund was zusammenformen, was der Bundesliga ziemlich gut tun wird. Und gleichzeitig, glaube ich, entsprechend der Vorstellungen der Verantwortlichen auch läuft.
Für mich, Sascha Kalajdzic, hat es nach dem Bremen-Spiel ja, ein sehr, sehr ehrliches Interview gegeben, dass er nicht ganz frei ist, dass er ja wahrscheinlich auch noch wechseln wird in den nächsten Tagen, Wochen. Auch noch kein Tor geschossen in der Saison, aber gerade gegen Bremen als Vorlagengeber in Szene oder hat er sich in Szene gebracht. Drei Torvorlagen schon in dieser Saison. Für mich der Gewinner des Spieltags.
Okay, und ich habe zwei Gewinner des Spiels, beziehungsweise eigentlich 16 Mannschaften der Bundesliga und Fans, die sich als Gewinner schimpfen können, die jetzt zu den Auswärtsfahrten auf Schalke und ins Bremer Weserstadion sich aufmachen werden. Da können sich auf jeden Fall wieder auf ziemlich stimmungsvolle, geladene Stadien freuen, Emotionen, tolle Fans auf Schalke und im Bremer Weserstadion. Da können wir, glaube ich, alle mehr als froh sein, dass die beiden Mannschaften fantechnisch gesehen auch endlich wieder zurück sind in der ersten Liga. Nach dem einen Jahr.
Na, Happy Birthday, langweiliger geht's ja nicht, Tobi.
Ah, Fabian, Fabian. Muss auch mal sein. Ja, das war's schon wieder. Zweiter Spieltag, zweite Folge in der neuen Saison, haben wir durch. Und ja, unter der Woche ist kein Fußball. Wir starten am Freitagabend, glaube ich, mit der Borussia aus Gladbach mit dem Heimspiel.
Vielleicht schaffen wir es ja, dass nächste Woche mal wieder ein Hörer ein Statement zu irgendeinem Spiel abliefern will oder kann.
Ja, Sören hat unser Logo ein bisschen aufgepimpt und ja, schreibt uns, textet uns an per PM, wie ihr wollt. Wir freuen uns über jeden, der ja seine Stimme uns geben möchte und im nächsten Podcast auch mal live mit dabei sein möchte. Spiel zusammenfassen, Mannschaft schlecht reden, loben über in den blauen Himmel, wie ihr wollt, ist alles möglich. Also, schreibt uns an, habt den Mut in euch. Und ja, vielleicht hören wir uns dann ja schon nächste Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche Sonntag, Fabi, aus dem Hotelzimmer oder Tendenz eher, wie sieht's, was schätzt du so? Bist ja wieder auf
Doch,
Reisen.
ich denke, Sonntagabend ist am besten für mich. Meld mich dann aus der Main-Metropole Frankfurt.
Also, dann schauen wir mal. Vielleicht kannst du ja bei den Frankfurtern nochmal vorbeischauen.
Alles klar.
Gut,
Gut,
alles klar,
danke
Jungs.
Jungs.
Einen
Ciao.
schönen Abend noch.
Tschüss.
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 Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.